Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Die neue Weltunordnung. Ist der Westen global gescheitert? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen in unserem Sachbuchmagazin. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, beide mit aktuellen Büchern, zu genau dieser Frage. Zum einen die Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter, Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Und auch zu Gast Peter R. Neumann, Professor für Sicherheitsfragen am King's College in London. Er berät Regierungen und internationale Organisationen. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen. Ja, Sie haben zwei Bücher vorgelegt. Die Buchtitel, die klingen ehrlich gesagt ganz schön heftig. Herr Neumann, fange ich mal mit Ihnen an. Das Buch, das Sie geschrieben haben, das heißt Die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört. Haben Sie einen Abgesang auf den Westen geschrieben oder doch ein heimliches Loblied?
Nein, kein Abgesang, denn ich ende ja relativ positiv. Ich glaube, dass der Westen noch zu retten ist, wenn wir die richtigen Dinge tun. Und Ziel meines Buches ist ja auch, dass Leuten das bewusst wird. Aber ich sage, in den letzten 30 Jahren ist ziemlich viel schiefgegangen. Ende der 90er oder Anfang der 90er, Ende des Kalten Krieges, war der Westen eigentlich unschlagbar. Wir haben gedacht, die Demokratie, die Marktwirtschaft, die breiten sich überall aus. Und jetzt, 30 Jahre später, ist eigentlich all das, woran wir geglaubt haben, in der Defensive. Und die Idee meines Buches ist zu versuchen, aus den Fehlern, die in der Zwischenzeit passiert sind, zu lernen und daraus möglicherweise die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
Und die hören wir uns noch genauer an. Susanne Schröter, Ihr Buchtitel, der hat immerhin noch ein Fragezeichen im Titel, aber trotzdem, ich finde auch den heftig. Global gescheitert, Fragezeichen, der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Also, auch Sie, Loblied oder Abgesang auf den Westen geschrieben?
Ja, Sie haben das Fragezeichen richtig hervorgehoben. Es ist eine offene Geschichte, ob der Westen lernfähig ist. Eigentlich würde man immer annehmen, dass Demokratien sich dadurch auch auszeichnen, dass sie in besonderer Weise lernfähig sind. Aber wenn man sich mal die außenpolitischen Fehler in den letzten Jahrzehnten anschaut und gleichzeitig in welcher Weise innenpolitisch Freiheitsrechte, also die Grundlagen der Demokratie, gerade außer Kraft gesetzt werden, dann ist da schon ein bisschen Besorgnis angebracht. Aber man kann das Ruder immer rumreißen, das ist ja überhaupt kein Problem. Man muss es nur wollen. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich dachte, jetzt ja vielleicht mal den Finger in alle Wunden zu legen, die ich so bemerkt habe.
Auch über diese Finger und diese Wunden werden wir reden. Ebenfalls bei uns ist Jens Dirksen, er ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die ist unser Medienpartner. Und ja, mir geht es immer so als Journalist, wenn ich so Buchtitel sehe, die so richtig knallen. Dann nehme ich die Dinger in die Hand und bin erstmal skeptisch, weil ich mich frage, na, ob die Bücher das wohl wirklich tragen, was die Buchtitel so angeben. Mit wie viel Skepsis haben Sie die Bücher in die Hand genommen?
Ja, ich bin ein wenig älter und deswegen ist es so, dass ich eine gewisse Routine darin entwickelt habe, sagen wir mal, sehr pointierte Titel mehr den Verkaufs- und Marketingabteilungen der Verlage zuzuschreiben als den Autorinnen und Autoren. Ich glaube, da wird manchmal auch sehr energisch mit Autorinnen und Autoren diskutiert und wir sind es ja selber, die tatsächlich dann auf solche Titel auch reagieren. Insofern dürfen wir uns nicht wundern, wir kriegen das, wonach wir greifen, denke ich mal. Was ich toll fand, war, dass in beiden Titeln der Westen das Thema war und eben auch mit dem Selbstzweifel und der Selbstzerstörung die Selbstreferenzialität des Westens thematisiert wurde, der ja zugleich eine Schwäche und eine Stärke ist, wie in beiden Büchern richtig angemerkt ist.
Ich will Sie noch nicht ganz aus dieser Titelfrage rauslassen, auch wenn ich Ihnen natürlich recht gebe. Mir haben auch schon ganz viele Autoren gesagt, das will ich jetzt hier nicht unterstellen, aber ganz viele andere Autoren immer gesagt, naja, den Buchtitel, den habe gar nicht ich geschrieben. Trotzdem, nachdem Sie die Bücher gelesen haben, halten die Bücher inhaltlich die Titel ein?
Ich finde analytisch ja. Also was die Analyse angeht, sind Risiken und Hauptwirkungen der Politik beschrieben, die in den letzten 30 Jahren betrieben worden sind. Ich finde die Fehleranalyse wirklich sehr, sehr vielfältig und absolut nachvollziehbar. Ich stand halt am Ende nur da und dachte so, was machen wir jetzt in konkreten Problemen damit? Und da können wir ja vielleicht gleich noch drauf zurück.
Ich glaube auch, darauf kommen wir, denn tatsächlich so eine gewisse Ratlosigkeit hat mich dann nämlich auch erfasst. Gucken wir uns erstmal die Problemdiagnose an, von der Herr Dirksen gerade sagte, dass er die recht gelungen fand. Herr Neumann, bei Ihnen, Sie haben vorhin schon gesagt, was Sie kritisieren. Im Buch ist es noch ein bisschen pointierter. Sie schreiben im Grunde, ja, der Niedergang des Westens liege eigentlich an seinen eigenen Stärken.
Ja, richtig. Also ich glaube, dass vieles von dem, was den Westen wirklich gut macht, nämlich Demokratie, Menschenrechte, Marktwirtschaft, das definiert ja den Westen. Das haben wir in den letzten 30 Jahren mit einer gewissen Naivität und gleichzeitig Arroganz und Selbstüberheblichkeit versucht, auf die Welt überzustülpen. Und das ist in vielen Fällen eigentlich schiefgegangen. Und die Beispiele kennt jeder, Afghanistan, Irak, das arbeite ich in dem Buch nochmal genau auf. Aber zum Beispiel auch, wenn man sich das internationale Finanzsystem anschaut, also die Finanzkrise 2007-2008, das war ein ganz wichtiges Ereignis. Das ist vielleicht im Rückblick vielen gar nicht mehr so bewusst, aber das war ein wichtiges Ereignis, weil ab dem Punkt China verstanden hat, der Westen ist eigentlich im Niedergang. Zumindest war das die Schlussfolgerung von vielen chinesischen Politikern. Und ich glaube, dass viele der westlichen Ideale, der liberalen Ideale, wenn sie eben nicht, sage ich mal, mit Maß implementiert werden, durchaus einen kontraproduktiven Effekt haben können.
Frau Schröter, das, was wir gerade von Herrn Neumann hören, das ist ja so Erklärungen für eine Krise des Westens, die im Grunde so von außen kommt. Bei Ihnen lese ich aber auch viele Erklärungen, die eigentlich eher so eine Selbstzersetzung des Westens ist, also eher eine Krise, die von innen kommt. Habe ich das richtig verstanden?
Beides. Also wenn man zusammendenkt, dann gibt es auf der einen Seite diese Anmaßung.
Allen, Hybris taucht in beiden
Büchern sehr oft. Genau, Hybris. Anderen das eigene System überstülpen zu wollen, entweder mit Geldern der Entwicklungszusammenarbeit oder mit militärischen Maßnahmen. Aber grundsätzlich geht man davon aus, dass das eigene System unschlagbar ist und dass jeder es haben will in der Welt. Also jeder, selbst China, selbst Russland unter Putin, man war eigentlich davon überzeugt, irgendwann wird das alles demokratisch werden. Ja? Und die Maßnahmen, wie man zu dieser Demokratisierung kommt, da hat man sich unterschieden. Und das stimmt natürlich nicht. Weder wollen die Diktatoren demokratisch werden, noch möchte die Bevölkerung in Russland oder in China jetzt demokratisch werden. Und was die Länder des globalen Südens betrifft, da haben wir ja nun eine Ohrfeige in der letzten Zeit nach der anderen bekommen, ja, mit dem Westen zusammen gegen Russland und gegen China zu ziehen. Das hat keiner gemacht. Und die Gegenseite dieser Hybris, dieser Vorstellung, wir sind omnipotent, wir können alles und alle wollen so sein wie wir, ist auch so eine dunkle Seite. Wenn wir so omnipotent sind, sind wir auch für alles Schlechte verantwortlich. Für Hunger, für Armut, für Kriege, für Klimakatastrophe. Und das wiederum macht den Westen, das ist meine These, sehr anfällig für Aktivisten, die im Moment behaupten, der Westen ist strukturell rassistisch, der Westen denkt immer noch ungebrochen, so wie damals in der Kolonialzeit. Und deshalb muss sich der Westen im Prinzip mehr oder weniger auflösen und muss jetzt, um gerecht zu sein, anderen das Ruder übergeben. Und diese Art der inneren Selbstzerstörung korrespondiert, das ist meine These, eben mit dieser Großmachtsucht nach außen.
Beide Bücher, das von Susanne Schröter und das von Herrn Neumann, untersuchen, wo der Westen denn hingeht, hinschaukelt, hintaumelt vielleicht auch. Herr Dirksen, und die beiden Bücher, die stellen das sehr unterschiedlich an, hatte ich den Eindruck. Das eine ist eine ganz sachliche Chronik eigentlich, die dann daraus ihre Schlüsse zieht. Und das andere ist eigentlich eher eine Wundertüte an verschiedensten Themen, die dann wieder ein Ganzes ergeben, oder?
Sie haben jetzt lachen müssen. Aber ja, ich wär bei der Wundertüte, die in diesem Falle Frau Schröter zu verantworten hat.
Dachte ich mir schon, dass ich die Wundertüte bin.
Ja, das Wundertütenartige besteht ja darin, ich habe in der Tat manchmal das Gefühl gehabt, dass es da ein gewisses Ungleichgewicht gab, was sicherlich auch mit den Forschungsfeldern von Frau Schröter zu tun hat. Hab das aber.
Können Sie das konkret machen?
Ja, dass der Islamismus so eine innere Gefahr, eine zerbröselnde innere Gefahr für den Westen ist, habe ich vorher nicht so gesehen und würde ich immer noch nicht hundertprozentig unterschreiben. Ich glaube, es gibt ganz viele weitere Gefährdungen und ich halte beispielsweise den Rechtsextremismus für mindestens genauso gefährlich. mit dem muss man sich genauso auseinandersetzen. Aber nichtsdestotrotz sind ja die Beschreibungen der Prozesse, die abgelaufen sind, zum Beispiel die Erinnerung daran, dass die Attentäter vom 11. September ja aus Hamburg kamen und dass es wohl situierte, gut ausgebildete Leute waren, die eben die Theorie davon, dass es segregiert, also ausgegrenzte Menschen seien, die sozial benachteiligt seien, das ist ja vollkommen irrsinnig. Und insofern, mich hat das auch nochmal dazu gebracht, sozusagen über die idealistische Seite des Islamismus ein bisschen näher nachzudenken. Ich fand es sehr interessant, wie Frau Schröter entwickelt hat, dass im Grunde genommen aus dem Sieg des westlichen Modells der Islamismus eigentlich als Trotzreaktion hervorgegangen ist. Das war mir so klar nicht. Und insofern habe ich das wirklich als sehr bereichernd empfunden. Und bei Herrn Neumann muss ich gestehen, das ist wirklich sehr chronistisch, sehr gut nachvollziehbar. Und ich habe mich in Teilen eben auch selbst erwischt gefühlt. In den 90er Jahren hatte ich auch das Gefühl, ja, mein Gott, die meisten Konflikte auf der Welt können wir doch wahrscheinlich lösen, wenn wir den Leuten alle Kühlschränke zur Verfügung stellen und ein Parlament. Und das ist diese Hybris, das ist diese Überheblichkeit des Glaubens an das westliche Modell. Aber das ist ja unsere Hybris. Das macht ja, das kratzt ja nicht am Modell, würde ich sagen.
Schauen wir mal, wie diese beiden Methoden der Bücher entstanden sind. Ich weiß nicht, Frau Schröter, ob Sie jetzt dieses Wort Wundertüte überhaupt leiden können für Ihr Buch. Wie haben Sie diesen Ansatz entwickelt, wie Sie das Buch aufgebaut haben? Was für ein Gedanke steckte dahinter?
Ja, zunächst muss ich mal sagen, ich bin ja Kulturwissenschaftlerin, Ethnologin mit einem breiten interdisziplinären Interesse, habe immer in interdisziplinären Zusammenhängen gearbeitet, aber im Kern bin ich Kulturwissenschaftlerin. Also ich schaue mir solche Entwicklung, auch politische Entwicklung, doch mit der kulturalistischen Brille an, in gewissermaßen. Ja? Und deshalb interessiert mich auf der Ebene, wenn ich mich frage, warum haben wir uns so abhängig gemacht von Putin? Was ist denn da eigentlich gewesen? Da kann man rein politikwissenschaftlich vorgehen, kann da so einzelne Schritte nachzeichnen. Und mich interessiert dann, was ist denn eigentlich in den Köpfen? Was lässt sich rekonstruieren, was in den Köpfen von Politikern vorgegangen ist? Was für eine Idee hatten die denn eigentlich, dass sie sich tatsächlich sträflicherweise, müssen wir heute sagen, so abhängig gemacht haben? Und das ist mein Zugang. Und in ähnlicher Weise schaue ich mir an, also der große Vorwurf, dass der Westen in der ungebrochenen Tradition des Kolonialismus steht. Ich schaue mir eben auch an, wie war das denn eigentlich mit dem Kolonialismus? Welche Bewegungen gab es denn dagegen? Und auf welchem Weg sind wir denn eigentlich? Also gibt es da Kontinuitäten? Gibt es da Brüche? Was ist denn da eigentlich passiert? Oder der Islamismus, den Sie jetzt erwähnt haben? Ich schaue mir nicht erst an die Zeit, als das Osmanische Reich zusammenbrach, sondern ich fange eigentlich an mit dem Islam, mit der unglaublichen Erfolgsgeschichte des Islam, der ja die halbe Welt innerhalb von 150 Jahren aufgerollt hat und überall gesiegt hat, bis es dann die ersten Niederlagen gab und auch das Selbstverständnis dahinter von denjenigen, die gesiegt haben. Gott steht hinter uns und natürlich werden wir die ganze Welt zu Muslimen machen. Und dann ist es abgebrochen und diese große Enttäuschung letztendlich, wie kommt denn der Westen eigentlich dazu? Die Ungläubigen, die jetzt plötzlich das Ruder übernehmen, die sich ausbreiten in die islamischen Kerngebiete hinein und dann die entsprechenden Reaktionen. Und das vergleiche ich auch so ein bisschen, das ist ja die Geschichte auch des Westens, wie er sich ausgebreitet hat und wo es dann auf unterschiedlicher Ebene, sowohl in der antikolonialen und später postkolonialen Bewegung, aber auch auf der Seite des Islamismus, diese Widerstandsbewegung gab. Letztendlich mit dem Ziel natürlich auch zu sagen, können wir das Ruder nicht wieder umdrehen?
Also da liest man an dieser Zusammenstellung der Themen des Buches klar die Islamwissenschaftlerin. Bei Ihnen, Herr Neumann, liest man klar den Professor für Sicherheitsfragen. Wir haben vorhin schon gesagt, deutlich chronologischer aufgebaut, aber schon mit einem Kniff, der mir gut gefallen hat, nämlich, dass Sie die Jahrzehnte oder auch die halben Jahrzehnte unter Überschriften setzen. Die Überschriften allerdings haben mich dann nachträglich manchmal fast überrascht, denn ich lese die mal vor. Also das waren Überschriften wie Optimismus, das sind die 90er nach dem Mauerfall. Hybris ist dann 9/11 und die Reaktionen darauf. Ernüchterung ist der arabische Frühling, also so die erste Hälfte der 2010er Jahre. Und dann die Krise, das ist die Gegenwart. Und nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, ich hätte über jede dieser Zeiten eigentlich Ernüchterung geschrieben. Wie kamen Sie dazu, überhaupt von Optimismus und dergleichen zu schreiben?
Also im Prinzip ist dieses Buch natürlich auch eine Geschichte meiner eigenen Beschäftigung mit der Politik. Also diese 30 Jahre, die da in dem Buch behandelt sind, sind im Prinzip die 30 Jahre, in denen ich aktiv politisch denke. Und die Ereignisse, die ich persönlich auch miterlebt habe, vom Fall der Mauer, als ich 15 oder 16 war, bis heute, über den 11. September, den arabischen Frühling und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass viele der Sachbücher, die in Deutschland erhältlich sind, eigentlich immer so versuchen, im Prinzip so eine Art Verschwörungstheorie zu verkaufen, nämlich dass es immer nur um Interessen geht. Das sind die geheimen Interessen, die hier verfolgt werden. Ja? Da kann man sich auf YouTube alle möglichen Videos anschauen, wer da welche Pipelines baut und wer da welche Investitionen hat. Und ich in meiner Erfahrung jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, Sie kennen mich ja wahrscheinlich als Terrorismusexperte und ich habe mit vielen, vielen Politikern zu tun gehabt, von ganz oben bis ganz unten. Und ich habe eigentlich festgestellt, in der persönlichen Begegnung mit vielen dieser Politiker, egal woher sie kommen, dass das Politiker sind, die natürlich Interessen haben, das bezweifelt ja keiner, aber dass die in den allermeisten Fällen doch auch Ideen haben. Manchmal falsche Ideen, aber trotzdem Ideen haben und diese Ideen verfolgen wollen. Und dass bei den letzten 30 Jahren, wenn man die erzählt, wenn man die auch chronologisch erzählt, wenn man die Geschichte und die Fehler des Westens erzählt und man operiert nur mit Interessen, vermeintlichen Interessen, dann verpasst man sehr viel. Denn vieles von dem, was schiefgelaufen ist in den letzten 30 Jahren, ist schiefgelaufen, weil Leute die falschen Ideen oder zumindest die richtigen Ideen falsch verfolgt haben. Irakkrieg ist das beste Beispiel. Die Leute, die den Irakkrieg angefangen haben, wahrscheinlich der größte strategische Fehler der Amerikaner seit Vietnam. Ja. Die Leute, die das betrieben haben, haben zumindest zum Teil wirklich daran geglaubt, dass sie mit Waffengewalt im Mittleren Osten die Demokratie verbreiten können. Das war der Sinn und Zweck. Wenn sie mit den Leuten reden, das sagen die ihnen und das glauben die auch. Und das wird meiner Meinung nach unterschätzt. Da wird immer gesagt, ja, das stimmt gar nicht, da stehen Interessen. Natürlich stehen da Interessen dahinter. Aber Ideen sind genauso wichtig. Und deswegen war es eine Idee des Buchs, auch wirklich Ideen zu verfolgen.
Ja, wenn ich da kurz reingrätschen darf, das ist trotzdem eine etwas... Es fühlt sich wie eine etwas schale Entschuldigung für einen Angriffskrieg an, oder? Reicht das, eine Idee zu haben?
Naja, das war, weil Sie das gerade erzählt haben, das war eben das Kapitel oder das Teil des Buches, das sich Hybris nennt. Ne? Also wo wirklich nach dem 11. September 2001 viele im Westen geglaubt haben, jetzt müssen wir mal richtig Druck machen mit der Verbreitung der Demokratie. Und klar, das ist ein Buch des Völkerrechts, aber es kommt ja den Leuten letztlich zugute, denn die bekommen ja Demokratie. Das war die Denke, das war wirklich die Denke und das war nicht irgendwie eine Entschuldigung oder eine schale Entschuldigung für einen Angriffskrieg, aber so wurde damals gedacht und das beschreibe ich auch in diesem Buch.
Herr Neumann, was ich mich gefragt habe, also was man tatsächlich für die 90er Jahre unterstellen kann, ist vielleicht ein Mangel an Strategie, ein Mangel an Vorstellungen, Konzepten und Ideen. Wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir erreichen? Man hat gedacht, es wird automatisch auf den Westen und auf das Modell des Westens zulaufen. Aber was ist dann danach? Also ab 2000, 2001 gab es da wirklich Strategien? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was machen eigentlich die vielen, vielen Menschen in einem Außenministerium? Also wenn Sie das so im Nachhinein schildern, hat man wirklich den Eindruck, dass da Entscheidungen ziemlich willkürlich getroffen werden, beziehungsweise ohne eine Vorstellung tatsächlich, erstens, was ist das Ziel, zweitens, wie kommen wir dahin?
Ja, willkommen in der Politik. Also so passiert das manchmal. Und ich glaube, dass der 11. September 2001 zumindest für Politikeliten in Westeuropa und in Amerika tatsächlich ein profunder Schock war, auf den wirklich wenige eine Antwort hatten. Und das war meiner Argumentation nach auch der Grund, weshalb eine relativ kleine Gruppe von bis 2001 relativ marginalen Personen, die sogenannten Neokonservativen, plötzlich so viel Macht bekommen hatten. Weil die nämlich auf einmal die Antworten auf alles haben. Während alle anderen rumgeirrt sind und rumgegackert sind und mit ihren Annahmen von den 1990ern, die alle optimistisch waren und die alle darauf gebaut haben, dass im Prinzip jeder irgendwie liberal ist und es gibt keine Feinde mehr, weil die nicht mehr weitergekommen sind. Deswegen war plötzlich diese neokonservative Ideologie, die gesagt hat, es gibt Feinde, wir müssen aufrüsten, wir müssen Krieg machen, wir müssen die Demokratie notfalls mit Waffengewalt verbreiten, das waren plötzlich diejenigen, die alle Antworten hatten. Und die wurden durch diesen 11. September 2001 plötzlich unglaublich wichtig.
Ich sehe das auch, aber die tatsächlichen Handlungen daraus waren noch außerordentlich halbherzig, dass man ausgerechnet Afghanistan besetzt hat, aber Pakistan völlig ungeschoren gelassen hat, Saudi-Arabien, der große Finanzier des Terrors, völlig ungeschoren. Und ich gehe in meinem Buch auch auf die Hamburger Zelle ein, ja, auch in Deutschland, die Moschee, in der sich diese Leute radikalisiert haben, die Flieger geflogen sind, die Moschee, die gab es noch Jahre später. Und die war auch danach noch ein Hotspot für Dschihadismus, also für islamischen Terrorismus. Da ist überhaupt nichts passiert. Und da muss man sich doch fragen, wenn man so eine kluge Analyse hat, die ja richtig ist, zuckt man dann doch letztendlich wieder zurück, weil einem Pakistan zu unbequem ist, ein viel zu gut ausgebildetes Militär. Saudi-Arabien, mit denen hat man gute Beziehungen, die braucht man auch. Deutschland möchte man sich auch nicht einmischen. Warum eigentlich Afghanistan?
Ja, also Afghanistan ist die Antwort relativ einfach, weil da Osama bin Laden mit seinen Trainingslagern saß. Die Amerikaner hatten kein besonderes Interesse an Afghanistan. Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Die Amerikaner sind nach Afghanistan reingegangen, um die Trainingslager von bin Laden zu vernichten. Und als sie fertig waren, Tora Bora, März 2002, wollten die Amerikaner eigentlich raus. Aus genau dem Grund, den sie genannt haben, genau. Nämlich weil die Amerikaner kein Interesse daran hatten. Und dann sind die Europäer gekommen, haben gesagt, wir müssen aber in Afghanistan bleiben. Wir wollen dieses Land aufrichten. Wir wollen dieses Land stabilisieren. Wir wollen da möglicherweise eine Art von Demokratie etablieren. Wir wollen, dass die Frauen dort Rechte haben. Und deswegen ist der Westen in Afghanistan geblieben. Sie können das gerne in meinem Buch nachlesen. Was Pakistan angeht, so war wenige Tage nach den Anschlägen vom 11. September 2001, hat Colin Powell, der damals Außenminister war, bei Musharraf, dem Präsidenten von Pakistan, angerufen und hat gesagt, so geht's nicht weiter. Ihr müsst euch entscheiden, entweder ihr seid Feind oder ihr seid Freund.
Ja,
und dann hat Musharraf gesagt, wir sind Freund,
ja.
Aber er hat es natürlich nicht umgesetzt.
Richtig.
Das ist richtig.
Ganz genau.
Aber das war die Ansage von Amerika damals. Also man hat durchaus erkannt, Pakistan ist nicht wirklich ein Freund, sondern Pakistan muss vor eine Wahl gestellt werden. Natürlich hat Pakistan dann in der Folgezeit eine Doppelrolle gespielt, die niemals wirklich adressiert wurde und die auch ein wichtiger Grund dafür ist, weshalb die Afghanistan-Mission schiefging.
Ja, und Osama bin Laden ist ja nun nicht auf afghanischem Boden letztendlich getötet worden, sondern auf pakistanischem Boden. Das muss man eben auch immer wissen.
Das ist einer von vielen Konflikten, eine von vielen Krisen, über die wir heute sprechen in der Lesart. Es ist zum einen Peter R. Neumann zu Gast mit seinem Buch Die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört, und Susanne Schröter mit ihrem Buch Global gescheitert, der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Ja, wir haben vorhin schon so ein bisschen gehört, so ein Stolpern des Westens, so eine gewisse Planlosigkeit, aber, und damit möchte ich auf die Thesen auch Ihrer Bücher zurückkommen, eben mit dieser Hybris, mit dieser Selbstüberschätzung. Und da, Frau Schröter, haben auch Sie in Ihrem Buch, da taucht auch der Irakkrieg auf, und zwar mit dem Verweis, wer sich daran erinnert, dass George W. Bush, Tony Blair bis heute strafrechtlich nicht belangt worden sind, der könne sich nicht ganz so sehr empören über einen Putin und seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Da habe ich ein bisschen gezuckt.
Na, der kann sich schon empören, aber ich habe gesagt, eine der großen Krankheiten des Westens ist die Doppelmoral. Dass wir immer das eine sagen und das andere tun oder unsere Politiker. Das sehen wir beispielsweise bei dem Thema der Souveränität unabhängiger Staaten. Ja, wir betonen immer wieder, ist auch einer der wichtigsten Gründe, weshalb sich der Westen jetzt gegen Putin zusammenschließt, weil Putin die Souveränität der Ukraine missachtet hat und dort einmarschiert ist. Wenn man sich aber die Geschichte des Westens anschaut, dann fallen einem doch so einige Beispiele ein, nicht nur der Irak und nicht nur Afghanistan, wo westliche Armeen völlig illegitim einmarschiert sind. Schauen wir mal nach Lateinamerika. Da haben die USA sogar Demokratien gestürzt, weil sie Angst hatten, dass die Regierungen möglicherweise sozialistische Ideen aufnehmen und praktizieren. Also so weit her ist es tatsächlich nicht, mit der Demokratie im Westen. So weit her ist es nicht mit der Umsetzung der schönen Ideen, sondern da kommen immer wieder andere Interessen dazwischen, beziehungsweise auch andere Ideen, ja. Also die Ideen vieler amerikanischer Denker, dass es tatsächlich die Welt gespalten ist. Heute ist es nicht mehr in der Weise extrem, aber zwischen der freien Welt und dem Kommunismus, die hat doch zu einigen Abenteuern der US-Regierung geführt, die alles andere als friedensstiftend waren, die alles andere als eine Umsetzung der eigenen Prinzipien waren. Und das habe ich gesagt, da habe ich gesagt, warum sagt denn Indien, wir tragen die Sanktionen nicht mit. Der Westen lügt doch. Der Westen praktiziert wie immer Doppelmoral. Da muss ich sagen, die Inder haben recht. So ist es auch. Und das ist eines unserer größten Probleme. Wenn wir in der Welt als eine Kraft erscheinen, die das eine tut und das andere sagt, dann werden wir nicht überzeugen. Wir werden nur überzeugen, wenn wir ein bisschen abrüsten, auch rhetorisch, und sagen, wir haben Interessen und wir labeln das nicht alles als feministische Außenpolitik oder als menschenrechtsorientierte Außenpolitik wie unsere jetzige Außenministerin, sondern sind da vielleicht ein bisschen bescheidener, aber halten uns auch an die eigenen Prinzipien, nämlich an die Unverletzlichkeit der Grenzen.
Was wird oder was folgt denn eigentlich aus dieser Kritik an der Doppelmoral? Diese Kritik kann ich sehr gut nachvollziehen, aber was folgt daraus, wenn Sie zum Beispiel schreiben, Sie haben gerade Indien genannt, es viele Länder gäbe, die aus guten Gründen da jetzt nicht sich gegen Putin stellen würden. Da frage ich mich schon, ist das ein guter Grund, dass der Westen doppelmoralisch ist, deswegen bei einem Angriffskrieg nicht dagegen zu sein?
Ja, die Inder haben auch gesagt, denn das ist jetzt ein Krieg auf europäischem Boden, deshalb wird da so viel Trommelwirbel veranstaltet, aber andere Kriege, die ja gleichzeitig stattfinden, interessieren überhaupt niemanden, haben sie auch wieder recht. Also, was ich als ersten Schritt anregen würde, wäre mal aufzuhören mit der Idee, dass man andere Länder besetzt, um dort Regime zu stürzen oder um dort unsere eigene Gesellschaftsordnung zu implementieren. Dann wären wir schon einen Schritt weiter und dann könnten wir auch vielleicht anderen Ländern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, dass wir ihnen nicht an den Kragen wollen, nur weil sie im Inneren vielleicht ein System aufbauen, das uns nicht gefällt.
Ich spitze vielleicht ein bisschen zu. Ich reiche trotzdem die Frage an Herrn Neumann weiter. Ist es sinnvoll zu warten, bis der Westen seine Doppelmoral abgelegt hat, bevor man protestiert gegen Angriffskriege, die andere unternehmen?
Ja, das habe ich gar nicht gesagt. Das haben Sie mich völlig missinterpretiert.
Dann sagen Sie es mir, wie Sie es richtig meinen. Weil diese Kritik an der Doppelmoral zieht sich so durchs Buch, dass ich mich schon frage, was folgt denn da draus?
Ja, daraus folgt, dass wir aufhören mit dieser doppelmoralischen Politik, dass wir aufhören tatsächlich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder uns einzumischen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Waffen an die Ukraine liefern können. Überhaupt nicht.
Also das schon. Wir müssen nicht warten, bis die Doppelmoral
beendet. Nein, überhaupt nicht. Selbstverständlich. Und können wir die Ukraine unterstützen? Müssen wir meiner Meinung nach.
Das ist ja geradezu der tragische Fall, in dem der Westen auf einmal scheinbar durchweg moralisch zu agieren bereit ist und dafür auch, sagen wir mal, bereit ist, Prinzipien zu überdenken, wie zum Beispiel die Nichtlieferung von Waffen in Kriegsgebiete. Ich glaube, der Ukraine-Fall ist das schlechtere Beispiel, um die Doppelmoral von westlicher Politik zu analysieren.
Also Herr Neumann. Ich finde, dass das mit der Doppelmoral nur deswegen zustande kommt, weil wir von uns selbst behaupten, dass wir immer unseren Prinzipien treu sind. Wenn wir ehrlich wären mit uns selbst und mit anderen und sagen, dass wir natürlich Interessen haben, aber dass wir, wo es geht, natürlich auch versuchen, positive Dinge für andere Leute zu tun, dann wäre eigentlich allen damit geholfen. Die Tatsache, dass man nicht immer das Richtige tun kann, bedeutet nicht, dass man niemals das Richtige tun soll. Und deswegen glaube ich, dass einige der Interventionen, also ich würde das nicht so kategorisch sehen wie Frau Schröter, einige der Interventionen, die im Ausland passiert sind, waren durchaus richtig. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, 2014/15 die Intervention von den Amerikanern angeführt gegen den sogenannten Islamischen Staat, die letztlich erfolgreich war und die das sogenannte Kalifat vernichtet hat. Das ist etwas, was unsere Sicherheit hier in Europa gestärkt hat. Und das hat auch Menschen dort im Irak und in Syrien geholfen. Leuten wie den Jesiden zum Beispiel, die von einem Völkermord bedroht waren. Das war keine schlechte Intervention. Also zu sagen, Interventionen des Westens sind grundsätzlich schlecht, halte ich für falsch. Es ist auch falsch, was Frau Schröter gesagt hat, dass die Intervention in Afghanistan illegal war. Die Intervention in Afghanistan im September oder im Oktober 2001 ist durchgeführt worden nach Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen. Und sobald das beendet war, gab es ein Mandat des Internationalen Sicherheitsrats, die das mandatiert hat, mit Zustimmung von Russland und China. Also das war keine illegale Intervention. Die Intervention im Irak war illegal und die habe ich damals verurteilt. Und genauso wie ich heute die illegale Intervention in der Ukraine verurteile. Also man kann schon konsequent sein, ohne dass man den Westen für alles Schlechte in der Welt verantwortlich
ist. Es gibt ja diesen Ausnahmefall der Verhinderung von Völkermord, von schlimmsten Menschenrechtsverletzungen.
Das war aber nicht der Punkt 2014. Das war nicht der Punkt 2014.
Letztendlich als moralische Aufgabe, gerade nach den Massakern an den Jesiden, war das natürlich leitführend.
Okay.
Zielführend.
Gut, wenn das natürlich die Argumentation ist, dann haben Sie alle möglichen Rechtfertigungen, die sich dadurch eröffnen. Der Punkt war, 2014 hat Amerika eingegriffen, weil der IS natürlich die Jesiden bedroht hat, weil er sich unglaublich schnell ausgebreitet hat, weil er die Kurden bedroht hat, weil er Mosul eingenommen hat, weil er gedroht hat, die ganze Region zu übernehmen. Und niemand hat gehandelt, auch Europa hat nicht gehandelt. Ja. Und Amerika hat gesagt, wir greifen dort ein, auch wenn technisch gesehen es illegal nach völkerrechtlichen Bedingungen war, weil nämlich die USA Syrien bombardiert hat, ohne dass die syrische Regierung dafür die Zustimmung gegeben hat. Also technisch gesehen oder juristisch gesehen war das illegal, aber es war nach wie vor eine sehr positive Intervention.
Ich möchte an der Stelle ganz umgekehrt will ich nochmal zu Afghanistan sagen, das ist völlig richtig, es ist durch verschiedene UN-Mandate gedeckt worden. Letztendlich müssen wir uns aber natürlich fragen, ob es gerechtfertigt ist.
20 richtig, Jahre aber Sie lang haben gesagt, es war illegal.
Das ist im moralischen Sinne illegal, gerechtfertigt.
Ich möchte an der Stelle
tatsächlich ein Land zu besetzen.
Einen kleinen Cut machen, weil das Problem, das wir haben, ist, dass es in den letzten Jahrzehnten tatsächlich so viele Konflikte gab, dass jeder einzelne davon einen ganzen Abend füllen würde. Ja. Ich möchte lieber auf die Thesen Ihrer Bücher nochmal kommen. Und eine weitere nach der These, dass der Westen mit zu viel Hybris agiert, ist ja die Frage, ist es legitim, ist es sinnvoll und kann es überhaupt funktionieren, dass man versucht, Demokratie zu exportieren? Diese Frage stellen Sie sich beide. Frau Schröter, was ist Ihre Antwort?
Nein.
Nicht legitim?
Nein, es ist nicht legitim. Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist so ein etwas schlichtes Argument, die Demokratie von den Amerikanern wiederbekommen hat. Schlicht deshalb, weil es natürlich bei uns eine lange demokratische Tradition gab. Zum Teil werden Akteure, denen vertraut wird, werden dann ausgestattet mit Fördergeldern und dann sieht man, dass sie letztendlich wieder in irgendwelchen korrupten Kanälen landen. Also das halte ich für sehr schwierig. Demokratie muss sich selbst entwickeln, kann sich durchaus an einem Vorbild orientieren. Und was überhaupt nicht geht, ist eine freie Gesellschaft, eine demokratische und freie Gesellschaft mit Waffengewalt zu erzwingen. Das ist vom Prinzip her nicht möglich. Man kann die Freiheit nicht mit Zwang verordnen.
Naja, also da habe ich dann schon häufiger mal gedacht, wenn die Amerikaner hier nicht einmarschiert wären, also wenn die das nicht mit Waffengewalt gemacht hätten, hätte das hier nicht funktioniert. Und ich glaube, 15 Jahre Weimarer Republik als demokratische Tradition zu bezeichnen, ist ein bisschen kühn.
Nicht die Weimarer Republik, aber es gab eine demokratische Tradition. Es gab die Paulskirche, es gab verschiedene andere Traditionen, an die man anknüpfen konnte.
Die nicht geherrscht haben. Ich glaube vielmehr, dass es in Deutschland der Glaube an den Staat war, an die Staatlichkeit und das Erfolgsrezept Staat. Es ist ja nicht nur in Deutschland so gewesen, es war in Japan so, es war in Italien so, es war in Österreich so. Und ich finde, Frau Schröter, Sie haben sehr präzise aufgezeigt, wieso das in Afghanistan nicht funktionieren konnte. Und da habe ich eben auch den Begriff gelesen, dass der Staat als Gegner oder als Beute betrachtet wird und dass die Familienstrukturen und andere Strukturen eben viel wichtiger sind als das, was wir als Staatlichkeit und Gesellschaft kennen. Und ähnlich ist das ja in Mali mit anderen Voraussetzungen. Ich finde, Sie haben das sehr, sehr gut aufgezeigt. Und in der Tat sehe ich das auch so, dass wenn man zumindest, sagen wir mal, demokratischen Bewegungen auf die Füße helfen will, dass man die Situation, die Voraussetzung genau analysieren muss. Deswegen unser Umgang mit dem arabischen Frühling war ja entsetzlich naiv, denke ich mal.
Ja, der war sehr naiv, weil wir nicht gesehen haben, welche Akteure da bei Wahlen möglicherweise gewinnen, weil sie vorher schon eine sehr gute Sozialarbeit gemacht haben in den Slums, in ländlichen Gebieten etc.
Ich greife da wieder rein, weil ich nicht in den nächsten Konflikt wieder ins Detail reingehen will. Ja. Entschuldigung, Frau Schröter, ich möchte stattdessen die Frage, ist es legitim, ist es sinnvoll und kann es funktionieren, Demokratie zu exportieren, auch Herrn Neumann stellen?
Ja, natürlich. Also ich denke, es ist absolut legitim. Das ist das, was uns als Westen ausmacht. Wer nicht daran glaubt, dass Demokratie und universelle Menschenrechte im Prinzip für jeden Menschen in der Welt zugänglich sind, der ist eigentlich nicht Teil des Westens. Ja, denn das ist schon das, was den Westen ausmacht. Das ist das, was in der Französischen Revolution von 1789 proklamiert wurde. Das ist das, wofür die Menschen auf die Barrikaden gegangen sind. Das ist die Erfindung des Westens. Die Frage ist, wie man das macht. Und meine Analyse ist eben, dass wir in den letzten 30 Jahren da unglaublich viel falsch gemacht haben. Und bei dem Punkt gebe ich Frau Schröter recht. Also was wir absolut gelernt haben, ist, dass man natürlich Demokratie nicht mit Waffengewalt ausbreiten kann. Aber wenn ich sehe als westlicher Außenpolitiker, dass es in einem Land der Welt demokratische Bestrebungen gibt, dann möchte ich die natürlich in irgendeiner Weise fördern. Und zwar in einer Weise fördern, die nicht kontraproduktiv ist. Und das bedeutet in manchen Fällen, dass es zum Beispiel nicht besonders nützlich ist, wenn von außen der Eindruck entsteht, dass es der Westen ist, der diese Demokratiebewegung steuert. Und deswegen muss man vorsichtiger sein, aber natürlich ist es absolut legitim und auch richtig, dass westliche Staaten das, was wir hier genießen, ja, den Wohlstand, die Demokratie, die Freiheitsrechte, dass wir die auch mit anderen Menschen teilen möchten. Und wenn es Bestrebungen in anderen Teilen der Welt gibt, die das versuchen zu kopieren oder nachzumachen, dass man die nicht ignoriert, sondern dass man die so fördert, dass es tatsächlich auch gelingt. Und das bedeutet in manchen Fällen, dass man sich eher zurückhält.
Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, Herr Neumann, haben Sie gerade gesagt, wer nicht glaubt, dass Menschenrechte, Demokratie eigentlich allen Menschen auf der Welt zur Verfügung stehen sollten, ist selber nicht richtig Teil des Westens.
Das ist die Idee des Westens.
Frau Schröter, da müssen Sie natürlich jetzt heftig widersprechen, weil Sie haben gerade davor eigentlich das Gegenteil gesagt.
Ja, selbstverständlich.
Sind Sie dann nicht Teil des Westens?
Doch, ich bin Teil des Westens. Ich bin auch überzeugt davon, dass es das Beste aller Systeme ist und dass die Menschenrechte allen zur Verfügung stehen sollen. Das ist unsere Messlatte. Aber ich sehe als Ethnologin nun auch, dass es große Teile der Welt gibt, in denen das abgelehnt wird. Wir haben beispielsweise die Erklärung der islamischen Länder, und da waren sie fast alle dabei, 1990 in Kairo, der Menschenrechte im Islam, da ist alles unter den Vorbehalt der Scharia gestellt. Das heißt, letztendlich sind die Menschenrechte da alle negiert worden. Und das müssen wir uns einfach mal tatsächlich vergegenwärtigen. Es gibt andere Formen von normativen Ordnungen, die auf Traditionen, verwandtschaftlichen Verbänden beruhen, afrikanischen Menschenrechtserklärungen, die sagen, bei uns ist alles ganz anders, wir haben andere Traditionen. Ja, meine Güte, das müssen wir doch mal zur Kenntnis nehmen. Ja,
Sie berufen und das sich heißt, in Ihrem Buch das, auch ja, darauf, das heißt, dass zum Beispiel in Russland oder China die Zustimmung zu dem autoritären System sehr groß
heißt
wäre.
Und das heißt,
woher wissen wir denn, wie groß die Zustimmung ist in Ländern, in denen es gar keine Meinungsfreiheit gibt?
Ja, ich habe das ja in meinem Buch auch unter den Vorbehalt gestellt, dass es natürlich schwierig ist da mit Befragungen, aber natürlich gibt es auch Befragungen. Wir haben definitiv natürlich auch keine Demokratiebewegung größeren Ausmaßes. Aber jetzt nochmal zu Herrn Neumann. Da bin ich absolut d'accord mit Ihnen, dass wir demokratische Akteure und Akteurinnen überall fördern, wo wir sie sehen. Das heißt aber nicht, dass wir proaktiv in ein Land gehen und sagen, so, und hier wird jetzt Demokratie implementiert.
Genau, das habe ich ja gesagt.
Wir sind uns ja auch manchmal einig.
Ja. Und was Ihren Punkt angeht, ich würde jetzt bei China durchaus argumentieren, dass China trotz aller Bestrebungen momentan möglicherweise tatsächlich ganz unabhängig von Meinungsumfragen nicht an dem Punkt ist, wo es wahrscheinlich in den nächsten 10 oder 20 Jahren demokratisch werden wird. Was Russland angeht, muss man allerdings sagen, und das ist auch etwas, was ich in einem Kapitel des Buches aufarbeite, dass der Westen da in den 90ern unglaublich viel Fehler gemacht hat. Denn die Russen in den frühen 90ern wollten die Demokratie, die wollten so sein wie der Westen. Das war nicht so, dass die aus einer ganz anderen Kultur kamen. Die wollten das westliche System und sie haben eine total chaotische Demokratie bekommen, die nicht mit Wohlstand assoziiert war, sondern mit Niedergang, mit Chaos, mit Anarchie. Und das war genau der Punkt, wo dann Wladimir Putin gekommen ist und gesagt hat, vergesst die Demokratie, ich gebe euch Ordnung. Und das hat ihn zumindest einige Jahre lang sehr populär gemacht. Ich glaube, der Grund, weshalb es heute in Russland keine Demokratie gibt, ist auch unter anderem, weil der Westen es so versaut hat in den 90ern.
Russland und China spielt in beiden Büchern natürlich eine wichtige Rolle, auch wenn wir langsam zu den Zukunftsfragen kommen, weil beide Länder sicherlich die großen Herausforderungen für den Westen in der Zukunft sind. Und beide Länder, ich glaube, so weit kann man sich aus dem Fenster hängen, sind traurige Beispiele dafür, dass das Prinzip des Wandels durch Handel nicht so richtig funktioniert hat. Ich glaube, bei Ihnen, Herr Neumann, lese ich, dass insbesondere bei China eigentlich eher das Gegenteil.
Ja, also das ist so eine meiner lieblingsliberalen Illusionen. Ja, also das ist eine typisch liberale Prämisse oder Annahme. Wir handeln mit jemandem und dann wird der so, wie wir sind. Also wenn die in China Starbucks haben und wenn die in Russland McDonald's haben, dann sind die so, wie wir. Und genau natürlich das Gegenteil ist passiert. Wir haben intensive Handelsbeziehungen im Energiesektor mit Russland aufgebaut und überall in allen Sektoren mit China. Und das Endresultat war nicht, dass China demokratischer geworden ist, sondern ganz im Gegenteil, dass wir abhängiger von China geworden sind und dass China totalitärer geworden ist. Also Wandel durch Handel hat überhaupt nicht funktioniert in Bezug auf China und es hat natürlich auch überhaupt nicht funktioniert in Bezug auf Russland. Also das ist einer dieser liberalen Slogans, ja, Interdependenz, wir handeln miteinander, wir verstehen uns alle gut, wir werden alle Freunde miteinander und irgendwann werden alle so wie wir. Das hat in vielen Fällen einfach nicht funktioniert.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, es hat andersrum funktioniert?
Der Westen hat sich gewandelt? Im Falle China auf jeden Fall. Der Sinn, ich habe ja vieles nachgelesen in den 90ern, was Leute so über China gesagt haben. Und da gab es unglaublich viele Artikel, die gesagt haben, wir geben denen das Internet und das ist dann werden die plötzlich alle frei und sprechen alle mit uns und wir handeln mit denen und dann werden die ganz abhängig von uns. Und genau das Umgekehrte ist natürlich passiert, nämlich wir sind abhängig von denen geworden. Es gibt viele Branchen oder einige Branchen, zum Beispiel in Deutschland, zum Beispiel die Automobilbranche, die nicht mehr aus diesem China-Geschäft raus kann. Also 43% aller Volkswagen, die in der Welt produziert werden, werden in China produziert und verkauft. Also Volkswagen kann nicht sagen, wir gehen jetzt aus China raus, weil die uns nicht mehr passen. Ein Drittel aller BMW und Mercedes. Also unser Wohlstand hier in Deutschland durch diese falschen Annahmen ist zu einem großen Teil abhängig von dem, was in China passiert.
Frau Schröter, bei Ihnen lese ich, glaube ich, an einer Stelle den etwas bösen Satz, dass unter Umständen die Auseinandersetzung jetzt gerade mit Russland wegen des Ukraine-Kriegs ein Vorgeschmack oder so ein kleines Vorgeplänkel nur dazu ist, wie eine Auseinandersetzung mit China aussehen könnte, wenn dort beispielsweise Taiwan überfallen wird.
Ja, also das ist ja nicht nur meine Idee, sondern das ist auch letztendlich das, was von der amerikanischen Seite kommt oder was auch jetzt aus Kreisen der Wirtschaft kommt. Große Angst, die Idee des Decoupling, dass wir müssen es ganz schnell abkoppeln von China, ohne dass man weiß wie. Ja, also nicht nur in der Automobilindustrie, auch der Chipindustrie und auch die erneuerbaren Energien, auch da kriegen wir die Bauteile aus China. Also wir haben sogar ganze Industrien, die bei uns mal ganz stark waren, haben wir alle nach China transferiert.
Solarindustrie,
Medikamentenherstellung. Also wenn Sie jetzt hier in Deutschland keinen Ibuprofensaft für Kinder mehr bekommen, dann wissen Sie warum. Ja. Also tatsächlich fahrlässig gehandelt. Und Taiwan ist nun ganz, ganz wichtig, weil sie sind führend bei der Chipherstellung und da weiß man, dass sich China auch deshalb gerne da den unmittelbaren Zugriff hat, weil sie dann wirklich ein solches wirtschaftliches Gewicht haben, dass der Westen ganz, ganz arg zusammenschrumpft. Und da wissen die Amerikaner und weiß auch Europa, letztendlich, wenn es da zum Krieg kommt, dann geht es ums Ganze. Dann ist es nicht mehr nur so ein kleines Geplänkel wie jetzt mit Russland, sondern da steht doch noch viel mehr auf dem Spiel.
Ein kleines Geplänkel ist ja auch schon mit großen Anführungsstrichen.
Ja, mit großen Anführungsstrichen, das sehe ich auch so, ja.
Trotz dieser engen Verflechtungen, auch insbesondere der deutschen Wirtschaft, China wichtigster Handelspartner, entwerfen ja auch Sie in Ihrem Buch das Szenario, wir brauchen eine Entflechtung.
Wir brauchen auch eine Entflechtung, weil selbst wenn wir weiter mitmachen, stillhalten und alles Mögliche tun, damit die Chinesen uns wohlgesonnen bleiben, Chinas Interesse ist, und das sagen sie auch ganz offen, Chinas Interesse ist, den Binnenmarkt zu stärken, weitgehend selber unabhängig zu werden vom Westen. Also ich meine, ist auch unheimlich vieles kopiert worden, das sie dann weiterentwickelt haben. Und von daher werden wir in 10 oder 20 Jahren sowieso nicht mehr unsere Volkswagen dort produzieren, sondern vielleicht fliegen wir da ganz raus. Also von daher müssten wir wirklich sehen, dass wir schnellstmöglich uns abkoppeln in einer Weise, dass unsere Wirtschaften nicht völlig ruiniert werden, wenn die Chinesen heute sagen, wir stoppen das jetzt alles, wenn sie stark genug sind.
Blick auf die Zukunft des Westens, Herr Neumann, teilen Sie auch diese Befürchtung, dass aus chinesischer Sicht der Ukraine-Krieg vielleicht gerade eine Blaupause ist? Man guckt sich mal an, was der Westen dann so drauf hat im Konfliktfall?
Klar, also ich denke, dass die Chinesen im Prinzip einige Ziele verfolgen. Das ist ja nicht so bei den Chinesen, dass die jetzt über die nächsten 4 Jahre nachdenken müssen. Da gibt es ja keine richtigen Wahlen, sondern die Chinesen denken in Jahrzehnten. Und das große Datum für die ist 2049. Das ist das 100. Jubiläum der Revolution von Mao 1949. Und bis dahin möchte man gewisse Ziele erreichen. Eines ist, dass man stärker, deutlich stärker sein möchte als die Vereinigten Staaten von Amerika, also die wichtigste Wirtschaftsnation der Welt. Das werden die Chinesen wahrscheinlich innerhalb der nächsten 10 Jahre bereits erreichen. Und dann natürlich, dass man die stärkste Militärmacht sein möchte. Und dann natürlich ganz wichtig, dass man das historisch, was die als historisches Gebiet von China sehen, dass man das vereinigen möchte. Und dazu gehört eben Taiwan. Und ich glaube allerdings nicht, dass es dort jetzt direkt in den nächsten 1 oder 2 Jahren zu einem Konflikt kommen wird. China-Experten sagen, dass natürlich Xi Jinping vorhat, das während seiner Amtszeit noch durchzuziehen. Das wäre die Krönung für ihn. Aber dass er sich bewusst ist, dass momentan wahrscheinlich das chinesische Militär noch nicht stark genug ist, einen vollen Konflikt mit dem Westen auszuhalten. Und er hat da auch gar keine Eile. Also wenn das jetzt noch 3, 4, 5 Jahre dauert, dann ist okay. Aber dass es zu einer möglichen Wiedervereinigung mit Taiwan kommt, das steht aus chinesischer Sicht zumindest fest.
Am Ende entwerfen Sie beide natürlich, wie es sich für gute Sachbuchautorinnen und Autoren gehört, ein Schlusskapitel, was sich ändern müsste, wie wir in der Zukunft vielleicht besser klarkommen. Herr Neumann, Sie haben ganz am Anfang schon gesagt, Sie enden, ich muss sagen, überraschend optimistisch eigentlich. Es taucht sogar die Frage auf, ob vielleicht diese ganzen Krisen zu einer Wiedergeburt der Freiheit führen könnten. Und Sie fordern dann, naja, der Westen muss sich eigentlich nachhaltig, modern, neu erfinden.
Ja, was heißt das? Und das bedeutet, dass man viel bescheidener wird. Also ich habe jetzt keinen 5-Punkte-Plan. Wenn ich jetzt genau wüsste, die 5 Knöpfe, die man drücken muss, um den Westen wieder an die Spitze zu bringen.
Dann hätten wir sie heute Abend nicht buchen können.
Dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich jetzt Millionär. Aber ich glaube, dass ich erstmal was im Denken verändern muss. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, in der Hoffnung, dass so wichtige Leute wie heute Abend hier dieses Buch lesen und dann ihre Schlussfolgerungen draus ziehen. Der erste Punkt ist, dass ich glaube, dass wir ehrlicher zu uns selbst sein müssen. All die Punkte, die auch von Frau Schröter genannt wurden. Ja, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir von anderen nicht so wahrgenommen werden, wie wir uns selbst wahrnehmen. Ja, und dass es da große Unterschiede gibt und dass die Doppelmoral, die wir selbst gar nicht so empfinden, dass die von anderen ganz stark empfunden wird. Zweiter Punkt, wir müssen pragmatischer und realistischer werden. Wir sollten uns bei jeder Aktion fragen, wenn wir sagen, wir gehen jetzt nach Afghanistan und wir wollen dieses Land demokratisieren, was sind eigentlich die Mittel, die wir bereit sind, dafür einzusetzen? Und passt das eine zum anderen? Und der dritte und letzte Punkt ist, dass wir inklusiver werden müssen. Und was ich damit meine, ist, dass unserer Welt unglaubliche Veränderungen vorbestehen. Wenn wir davon reden, dass zum Beispiel die Weltwirtschaft ökologisch umgebaut werden muss, dann sehen wir das alle sehr positiv. Und wir sagen, da wird es unglaublich viel Gewinner geben. Ja, Leute, die Dinge erfinden, Leute, die Windräder haben und Solaranlagen. Anlagen. Aber natürlich gibt es da auch Verlierer. Und auch an die Verlierer zu denken, zum Beispiel die Leute, die in Kohlegebieten sitzen und die plötzlich dann keine Arbeit mehr haben, weil die Energie so nicht mehr hergestellt wird, das ist ganz wichtig. Denn die ganzen Populisten, die in den letzten Jahren an die Macht gekommen sind, ob jetzt Trump oder Brexit oder was auch immer, die haben alle auf die Leute gezählt, die sich selbst als Verlierer der Moderne empfinden. Ja. Inklusiver zu sein, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Die Klimakrise, noch einer der vielen Krisen in den Büchern, auf die wir jetzt überhaupt nicht gekommen sind. Frau Schröter, auch Sie haben so ein Schlusskapitel, Stichwort Ehrlichkeit, das tauchte schon auf, das ist in Ihren beiden Büchern ganz wichtig. Sie halten aber auch ein flammendes Schlussplädoyer für Freiheit. Was sagen Sie, was muss sich ändern?
Also was ich sage, und das ist meine Idee, wie sich Demokratien, wie sich freie Gesellschaften, wie sich Menschenrechte vielleicht tatsächlich weiter verbreiten. Im Moment ist ja die Anzahl der Demokratien so ein bisschen auf dem Rückzug, wäre dann, wenn wir tatsächlich das ernst meinen, was wir die ganze Zeit sagen. Das heißt, wenn wir die Freiheit, wenn wir die Menschenrechte, wenn wir alle unsere schönen Prinzipien tatsächlich praktizieren. Und da gehört für mich die Freiheit, die ist für mich wirklich der Schlüsselwert. Also ohne Freiheit gäbe es diese Art westlicher Gesellschaften gar nicht. Ohne die Freiheitsrechte des Individuums gäbe es auch keine Menschenrechte. Und wir haben jetzt gar nicht über die innenpolitischen Entwicklungen gesprochen, die ich in meinem Buch relativ stark mache. Da geht's von Cancel Culture quasi bis zur Identitätspolitik, die Winnetou-Debatte habe ich natürlich noch nicht da drin, aber letztendlich geht es auch um solche Sachen. Knicken wir ein, sobald drei Aktivisten sagen, ihre Gefühle sind verletzt, wird dann die Kunstfreiheit eingestampft, wird die Meinungsfreiheit eingestampft. Wenn irgendjemand sagt, alte Geschichte ist ein neokoloniales Fach, schaffen wir dann die alte Geschichte ab, wie das ja zum Teil in den Elite-Universitäten der USA schon passiert. Und dann schafft man Gender Studies oder African American Studies stattdessen. Nichts dagegen, dass diese Fächer auch existieren. Aber da sehe ich tatsächlich, dass die Freiheitsrechte bei uns gar nicht so hoch im Kurs stehen. Und dann frage ich mich natürlich, wenn wir nicht die Freiheit im eigenen Land ernst nehmen und verteidigen, was soll denn eigentlich für unser Modell im Außen sprechen? Wie wollen wir denn für unser eigenes Modell werben? Und das ist für mich die Grundlage von allem. Die Freiheit ernst nehmen bei uns, aber auch bei anderen. Und wenn wir sie ernst nehmen, wenn wir aufrichtiger sind, auch etwas bescheidener, wer weiß, ob es uns in 200 Jahren noch gibt in der Form, dann haben wir vielleicht auch die Strahlkraft, die auf andere wirkt, die jetzt noch sagen, ach, der Westen lügt, der Westen meint es sowieso nie ernst und was sollen wir eigentlich mit diesen westlichen Werten? Wenn wir das tatsächlich so praktizieren, wie das mal gemeint war, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es demokratische Pflänzchen auch in Ländern gibt, in denen es jetzt noch keine gibt.
Jens Dirksen, ganz am Anfang stand bei uns beiden so ein bisschen der Eindruck im Raum, man liest die Bücher und denkt so, ja, Analyse, richtig, aber was machen wir denn jetzt damit? Haben Sie ein bisschen eine Antwort gefunden im Laufe des Abends?
Eigentlich vorher schon versuchsweise beim Nachdenken über die Bücher. Also man ist ja frei, auch eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Und eine davon ist tatsächlich, was ich vorhin angedeutet habe, dass wir, glaube ich, eine tatsächlich durchdachte und durchaus wertegeleitete, aber eben nicht auf den Feminismus reduzierte Außenpolitik brauchen. Also der Feminismus soll darin durchaus vorkommen, aber ich finde, eine werteorientierte Außenpolitik ist nicht schlecht. Und was man bei Herrn Neumann, finde ich, sehr plausibel argumentiert findet, ist, dass man in der Lage sein muss, trotzdem Kompromisse zu machen. Dann allerdings setzt man sich wieder der Gefahr der Doppelzüngigkeit aus. Damit muss man leben. Aber ich finde, das muss man in jedem einzelnen Fall gründlich durchdenken und Kosten und Nutzen analysieren und versuchen, das klar herauszukriegen. Und das andere ist tatsächlich, dass Frau Schröders Plädoyer für die Freiheit habe ich als sehr, sehr wohltuend empfunden. Ich glaube auch, dass wir keine andere Chance haben, als genau das als zentralen Wert herauszustellen und vorzuleben. Auch wenn das manchmal Schwierigkeiten bedeutet, zum Beispiel die Frage, ob man die Meinungsfreiheit von Islamisten beschneidet und Moscheen schließt. Da kommt man dann auch wieder in Dilemma und das wird sicherlich in entsprechenden Kreisen und Zirkeln und Ländern dann tatsächlich als Beweis für die Doppelmoral des Westens genommen. Aber aus der Nummer kommt man ja nicht raus. Also auch das ist ein Fall, wo man sich entscheiden muss, wo man Nutzen und Kosten abwägt und dann sagt, in diesem Falle ist die Sicherheit wichtiger, dann machen wir das jetzt so und argumentieren das auch offen.
Die neue Weltunordnung, ist der Westen global gescheitert? Das ist die Frage, die wir diskutiert haben in der Lesart in unserem Sachbuchmagazin. Zuletzt gehört haben Sie Jens Dirksen, Kulturchef der WAZ, die ist Medienpartner dieser Lesart. Und diese Lesart wird vom Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Schauspiel Essen und der Buchhandlung Proust hier im Essener Grillo-Theater veranstaltet. Davor gehört haben Sie Susanne Schröter. Sie ist die Autorin des Buches Global gescheitert, der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass, bei Herder erschienen, und Peter R. Neumann mit seinem Buch Die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört, erschienen bei Rowohlt Berlin. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch.